Hier ist der Fuck You Podcast. Der Podcast, der dir die Frequently Asked Questions rund um die Themen Sex, Liebe und allem, was dazugehört, beantwortet.
Hallo und ganz herzlich willkommen hier im Fuck You Podcast-Bett zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute bin ich tatsächlich ein ganz kleines bisschen aufgeregt, denn wir haben heute eine Gästin zu Besuch, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und zwar ist das die liebe Paula Lammert. Hi, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo und herzlichen Dank für die Einladung ins Bettchen.
Ja, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht zu Beginn einmal vorstellen und sagen, was du so machst?
Mein Name ist Paula Lammert. Ich bin Sex- und Beziehungscoach, Expertin. Das schlimme Wort mit Sexpertin sage ich eigentlich nicht so gerne. Ich habe seit vielen, vielen Jahren eine Sendung auf dem schönen Sender Six oder mehrere Sendungen, die unter dem Claim Paula kommt, zusammengefasst werden. Ich habe einen Podcast über gescheiterte Beziehungen, der heißt Podcast des Scheiterns. Dann schreibe ich Bücher. Das nächste kommt jetzt Ende Juni raus und heißt Geh schon mal in dich, das Glück kommt danach. Dann werde ich ab Spätsommer eine App herausbringen und wie ihr hört, mache ich ganz, ganz viele verschiedene Dinge.
Gut, danke dir. Das bin ich mal gespannt, was da so alles noch von dir kommt. Haha. Das klingt sehr, sehr spannend, was du alles so machst. Um jetzt mal in das Ganze, in die Bettatmosphäre einzutauchen, um hier mal ein bisschen reinzukommen. Was ist denn ein Satz, den man niemals im Bett sagen sollte, beziehungsweise den man im Bett auf keinen Fall hören möchte?
Du erinnerst mich an meine Mutter. Ich finde, das ist schon ein ziemlicher Killer. Also, ja.
Ja. Genau, du hast schon mit vielen Leuten über Vorlieben und Fetische gesprochen. Was ist denn eine Vorliebe, ein Fetisch? Was ist so der Unterschied?
Stell dir das ein bisschen so vor, wie eine Vorliebe ist da die Fahrradtour und der Fetisch ist ein Motorradrennen. Der Fetisch hat was Unbedingteres und viel Kraftvolleres, glaube ich, was den eigenen Trieb angeht. Und die Vorliebe ist was durchaus so Raum für ganz viel Diskussion und Interpretation zulässt. Also im Grunde ist der Fetisch die overpowerte Version einer Vorliebe. Zu viel Energy Drink.
Okay, das ist ein sehr gutes Bild. Da kann man sich, glaube ich, was Gutes drunter vorstellen. Und wie ist es so, wie finde ich denn überhaupt raus, dass ich auf irgendwas stehe? Ist es so, dass man sagt, okay, merke ich von Anfang an, als wäre das so quasi angeboren, dass ich schon immer weiß, okay, da stehe ich voll drauf? Oder wie finde ich das raus?
Ich finde ja, dass es im Leben immer von Vorteil ist, wenn man möglichst früh drauf kommt, was einem eigentlich so gefällt. Und sei es, ob man Marmelade und Erdnussbutter mag oder doch lieber Käse. Es hilft aber nichts. Man muss das Ganze durch Versuch und Irrtum sich hart und mühevoll erarbeiten. Und gerade in sexuellen Dingen sind da einfach wahnsinnig viele Irrtümer dabei. Dinge, die nicht klappen, Unfälle und so weiter. Und darum muss man diese ganze Erfahrungswelt einfach wahnsinnig sportlich sehen. Und lustig, so, also mit Humor. Humor ist das aller wichtigste Tool, das man in der Sexualität überhaupt haben kann. Keine Technik, keine Stellungsfreude, sondern die Fähigkeit, die ganze Angelegenheit mit Humor zu betrachten.
Okay, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp, den man sich mitnehmen kann. Einfach auch mal drüber lachen zu können, auch wenn es schief läuft, definitiv. Und natürlich mit Humor, aber wie kann man noch kommunizieren, dass man eine Vorliebe hat, wenn man jetzt einen festen oder nicht festen Partner, Partnerin hat? Gehe ich dann direkt hin und sage, hey, darauf stehe ich? Oder nonverbal? Oder?
Ja, also wenn du ganz, ganz mutig bist, gehst du direkt hin und sagst, so und so sieht's aus, das und das mag ich, das und das nicht. ein bisschen eleganter ist natürlich, das Ganze über Bande zu spielen. Das heißt, den anderen in ein Fragespiel einzubinden. Wie stehst du eigentlich zu, keine Ahnung, Gemüse im Bett oder so? Dann kann man immer noch entscheiden, wenn der andere sagt, das finde ich ja total bescheuert, zu sagen, ich eigentlich auch. schlussendlich bleibt einem nur die Kommunikation gerade heraus. Die Art, wie man es angeht, ist eine Frage des persönlichen Mutes. Ich persönlich finde ja ganz gut, sich eine blutige Nase zu holen, weil man dann direkt weiß, woran man ist. Und meiner Erfahrung nach finden die Leute das auch ganz erfrischend, wenn man einfach direkt und ehrlich mit dem ist, was man möchte, weil die dann auch besser damit umgehen können. Ja? Die wissen dann, woran sie sind und können sagen, da gehe ich mit oder eben nicht. Also was nichts bringt, ist, sich jahrelang zu verstellen und keine Ahnung, im Fall von jetzt zum Beispiel, was gesellschaftlich sehr wenig anerkanntem Crossdressing, sich als junger Mann dann heimlich Frauenkleider anzuziehen, führt zu einem unglücklichen Leben, das kann ich so schon voraussagen. Besser frei damit herauszukommen und dann sich Menschen zu suchen, die das auch verstehen und oder mindestens tolerieren. Man kann sowieso nicht von allen geliebt werden und die Anzahl der Menschen, die einen absolut lieben und verstehen, die ist im Laufe des Lebens doch eher gering und darum spielt es keine Rolle, ob 50 Leute einen blöd finden. Also im Grunde riskiert man nichts, man riskiert nur, sein wahres Leben zu verpassen und das wäre absolut schade.
Ja, das stimmt. Was ist denn, wenn man jemanden hat, den man selber sehr gern hat, von dem man möchte, dass sie die Person, die Vorlieben mag, wie geht man damit um, wenn die Person das halt irgendwie nicht so gut findet, wie man selber? Oder andersrum, wenn ich jetzt die Vorlieben meines Partners, meiner Partnerin total komisch finde. Also, oder damit gar nichts anfangen kann.
Die goldene Regel ist, niemals etwas tun, nur weil es jemand anderes von einem will. Also das ist jetzt nicht so wie, ich helfe dir nicht beim Umzug, weil ich keine Lust habe. Das macht man natürlich für Freunde. Aber in sexuellen Dingen muss man da schon bei der persönlichen Linie bleiben, einfach weil es so was Intimes ist. Und in Beziehungen, egal wie lang sie sind, ob sie jetzt einen Tag wären oder 100 Jahre, geht es immer darum, einen Mittelweg zu finden. Und wenn der eine sich nur in Schokoladeneis wälzen will, während der andere alles, was mit Zucker versehen ist, ganz schrecklich findet, dann muss man da irgendwie eine zuckerfreie Alternative finden. Und wenn das nicht gelingt, dann kann man diesen Weg diese Spielart halt nicht ausleben. Und auch da gibt es natürlich inzwischen in unserer liberaler werdenden Welt Möglichkeiten, ja, dass man sagt, okay, einmal im Monat verabreden wir, dass du das ausleben darfst oder keine Ahnung. Also da gibt es, ich würde mich da relativ frei machen von Konventionen, weil wir gerade in einer ganz glücklichen Situation sind, dass wir ganz viele neue Wege erkunden und erleben dürfen und das würde ich auch ausnutzen. Immer das Verletzungspotenzial für andere im Blick natürlich. Ne?
Ja, klar. Auch immer fragen, ob das so passt und sowas. Und das stimmt. Was sind denn so etwas ausgefallenere Fetische und wie entsteht sowas? Also das ist ja so eine, man kennt ja den klassischen Fußfetisch und kann irgendwie sagen, okay, ich weiß, woher das so vielleicht kommt, da sind viele Nervenenden, aber bei Dingen zum Beispiel oder verschiedenen Praktiken ist es ja nicht so klar ersichtlich, wo zur Hölle kommt das jetzt her.
Über Fußfetischismus Studien gelesen und die haben herausgefunden, dass der Fußfetisch an sich tatsächlich eine biologische Verankerung hat. Kleine Füße bedeuteten nämlich oder bedeuteten früher, als wir noch nicht alle so hormonell hochgefüttert waren, dass die Frau sehr gebärfreudig ist. Hoher Östrogenspiegel, kleine Füße. Und das war extrem attraktiv für Männer, weil davon einfach das Überleben abhing. Ja? Also das Überleben der Spezies. schlicht gesagt. Das hat sich dann ein bisschen verändert, weil die Lebensumstände einfacher wurden, aber dieser Fetisch ist geblieben, beziehungsweise hat sich ausgewachsen. Also dass Füße als extrem attraktiv empfunden werden, liegt tatsächlich biologisch begründet. Dann gibt es andere Sachen, wie zum Beispiel ein Windelfetisch, da streiten sich die Geister auch, aber man nimmt inzwischen an, dass es da eine emotional-traumatische Vorbelastung geben muss bei Leuten, die sowas empfinden, ob bewusst oder unbewusst erlebt. Ja, das ist ganz unterschiedlich von Fall zu Fall. Und weil du Dinge sagtest, Objektophilie zum Beispiel ist kein Fetisch für diese Menschen, sondern tatsächlich, also da gibt es keine andere, das ist nicht nur ein Teil ihrer Sexualität, sondern das ist die Sexualität. Also das Begehren von Gegenständen ist kein Fetisch in dem Sinne. Aber ganz, ganz viel von dem extremen Fetischismus ist tatsächlich psychopathologisch begründbar. Ist jetzt auch nicht schlimm. Es ist alles in Ordnung, solange niemand dabei verletzt wird. Aber ich finde immer, es lohnt doch der Blick hinter die Kulissen, weil man sich das Leben häufig einfacher machen kann, wenn man innen drin aufräumt. Ganz klar.
Es ist super spannend, woher sowas alles kommen kann, ob das jetzt aus der, sagen wir mal, Steinzeit kommt oder von irgendwelchen Erlebnissen, die man mal hatte. Ich glaube, da kann man auch sehr, sehr, sehr lange drüber reden, woher jetzt welcher Fetisch kommt und dass das doch alles irgendwie verrückt ist, wie das zusammenhängt. Was ist denn, wenn... Ich fange mal anders an. Ich habe mir natürlich schon vorher und bevor wir uns hier getroffen haben, von dir irgendwie ab und zu meine Folge Paula kommt angeguckt und finde das alles super, super spannend. Habe mir aber auch häufiger mal gedacht, ja, ist jetzt nicht meins. Und habe mich dann gefragt, bin ich jetzt langweilig und, schlimmes Wort, so prüde und irgendwie, weiß ich nicht, weniger interessant, weil ich jetzt irgendwie manche Fetische oder Vorlieben nicht so teile oder weil ich eher sage, wenn ich eher sage, ich stehe auf Blümchensex, macht mich das langweilig? Weil das kann ja auch sein, dass man da nicht drauf steht.
Dieses innere Verschmelzen inzwischen viel interessanter als 10.000 Stellungen durchzujagen pro Nacht, also die absolute Intimität zu erreichen. Aber stell dir vor, jeder würde auf alles stehen. Das wäre auch wahnsinnig anstrengend. Und es gibt einfach ein paar Leute, die sind da, die haben einen größeren Durst nach Abenteuer, genauso wie es Leute gibt, die lieber Urlaub zu Hause machen. Also es ist alles genau richtig. Und ich denke auch oft, puh, es wäre jetzt nichts für mich. Ich weiß noch, eine Frau war zu Gast, die liebte es, von ihrem Mann mit dem Rohrstock auf dem Hintern geprügelt zu werden, richtig. Also sie hat mir Fotos gezeigt, es war aufgeplatzt und also blutige Striemen. Und ganz ehrlich, ich kreische ja schon, wenn sich mir jemand mit einer Spritze nähert. Das wäre gar nichts für mich. Aber für sie war das so ein Druckabgleich. Und sie fand es total spannend, sich dieser Ergebenheit und diesem totalen Kontrollverlust hinzugeben. Und der Mann hat sich daran gewöhnt. Er fand das, das war jetzt auch nicht sein Ding, aber er hat gesagt, hey, stört mich eigentlich auch nicht und sie macht es total wild, also gönne ich ihr das. Und ich kann da auch nur als Außenstehende verblüfft zuschauen, aber erfreue mich dann daran, dass es sie so glücklich macht. Also es macht dich nicht langweilig, es zeigt nur, dass du ein anderes Erleben hast als sie jetzt zum Beispiel. Und es ist wahrscheinlich auch zu deinem Vorteil, weil sitzen kann sie nicht auf dem Popo.
Ja, das stimmt. So kann man das auch sehen. Aber das ist doch sehr beschwichtigend, vor allem, wenn man irgendwie gerade so am, ich sag mal, Anfang der sexuellen Karriere steht und noch nicht so viel ausprobiert hat und sich auch vielleicht noch nicht so viel traut.
Ja. Also da möchte ich was zu sagen, weil es so ein Unterschied ist, wie die Jugendlichen heute Sex haben zu meiner Zeit. Wir waren ja schon froh, wenn ein bisschen gefummelt wurde, ja. Und heute dieser Druck, den viele erleben, was alles gemacht werden muss, mindestens im ersten Jahr des sexuellen Einstiegs. Analverkehr und gerne noch ein bisschen Tantra mit einbauen, vielleicht ein Dreier und so weiter. Das muss so eine unfassbare emotionale Anstrengung sein. Also Leute, lasst euch doch bitte Zeit. Ihr habt ja noch mindestens 50, 60 Jahre, um das Ganze zu erkunden. Und es stimmt eben nicht, dass mit 40 alles vorbei ist. Auch Ü40 ist man noch sexuell aktiv. Also keine Angst. Geht es langsam an. Und wirklich, selbst gerade Analverkehr ist so ein Thema, wenn da jemand keine Lust drauf hat, ist das völlig in Ordnung. Man muss es nicht machen. Ja? Man kann.
Ja, man kann sich auch Zeit lassen, das stimmt. Man muss nicht alles direkt innerhalb von dem ersten Jahr abarbeiten, das stimmt schon. Sehr wichtige Anmerkung, und ich glaube auch, dass sich das verändert. Ich weiß nicht, wie hast du, kleiner Exkurs, glaubst du, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass man leichter Zugang zu Pornografie hat in jüngerem Alter momentan?
Ja, total, weil dann guckst du Filme, in denen einfach alles gemacht wird, und irgendwann, man weiß ja auch inzwischen, dass sich durch häufigen Pornokonsum der Frontalkortex verändert. Und dann brauchst du immer stärkere Reize. So, und irgendwann denkt dein Hirn, okay, das und das und das ist mindestens das Standardprogramm. Und wenn ich das nicht leiste, dann stimmt was nicht mit mir. Und das ist aber nicht wahr. Also ich würde, ja, man kann den Pornokonsum ja irgendwie auch nicht gut verhindern. Aber ich habe 2 Teenager-Jungs und ich habe die massivst darüber aufgeklärt, bis zur Bocklosigkeit ihrerseits, was Pornokonsum mit einem macht, ja, und wie das auch die Realitätswahrnehmung verändert. Und wir reden da ganz offen drüber, wer welche Pornos konsumiert, also der Jüngere zum Glück noch nicht so, was jetzt über so GIFs hinausgeht. Und damit ich denen helfen kann, das einzuschätzen, wie realistisch die Darstellung überhaupt ist, und weil ich ja auch an vielen Pornosets war, beruflich, um mir das anzugucken, weiß ich ja auch, wie das abläuft. Und das hat gar nichts mit schöner, erlebter Sexualität zu tun. Das ist halt einfach nur so Triebbefriedigung, Triebabfuhr, ja. Und wenn man so Sex haben müsste wie im Porno, wäre es unheimlich traurig. Also was Liebloseres hat man selten gesehen, wirklich.
Alles klar. Ja, also wir haben auch schon häufig irgendwie darüber gesprochen, dass Pornografie natürlich irgendwie in Maßen und mit so einer gewissen Vorsicht konsumiert werden sollte. Du würdest jetzt aber nicht sagen, pauschal sagen, nee, geht gar nicht, weil am Ende hilft es ja auch so ein bisschen, zum Beispiel eine Vorliebe zu entdecken, dass man sagt, das finde ich interessant, vielleicht möchte ich das auch mal ausprobieren. Oder sei es jetzt Masturbation dafür als Inspiration, ist das natürlich auch irgendwie nicht verkehrt, solange man aufgeklärt drüber ist.
Ja, ich würde Pornografie an sich, das macht ja auch keinen Sinn zu sagen, ihr dürft jetzt alle nicht mehr. Ich bin immer gegen Verbote. Ich bin bloß gegen Einordnung von Realitäten. Und irgendwann wird, glaube ich, so ziemlich jeder feststellen, dass das Kopfkino doch die größere Stimulanz ist. Also zum Beispiel, es gibt so eine App für Frauen oder Mädchen, oder vielleicht auch Jungs, also es sind hauptsächlich Geschichten, die für die weibliche Sexualität geschrieben sind. Die heißt Femtasy, so wie Fantasy, bloß mit Femme, wie Female vorne dran. Und die, da kriegst du so erotische Kurzgeschichten vorgelesen. Und die hätte ich auch nie gedacht, dass es so funktioniert. Die gehen so ins Hirn, das ist viel anregender, als sich so Bilder anzugucken. Weil halt viel mehr Ebenen der Fantasie angesprochen werden. Und sich gegenseitig erotische Geschichten vorlesen, finde ich persönlich viel stimulierender, als da irgendwelchen, ja oft künstlich aussehenden Leuten beim Vögeln zuzugucken. Interessiert mich einfach nicht mehr.
Ja, man, wenn man halt irgendwie so ein bisschen dahinter schaut, dann merkt man schon, dass es nicht so real. Aber das mit dem Hören, also ich bin persönlich großer Hörbuchfan, also ich kenne das aus Hörbüchern, dass man sich das halt mega krass vorstellt und anfängt, okay, wie sieht das jetzt aus und was machen die da und so. Auch eine gute Alternative. Ja, das stimmt. Kommen wir wieder zu sexuellen Vorlieben, gerade wenn man halt jünger ist. Wie muss ich also wir haben über Kommunikation gesprochen, aber gibt es auch nonverbale Wege? Gibt es da irgendwelche Kniffe, wie man das kommunizieren kann, wenn man sich gerade nicht so traut? Wenn die Person vielleicht auch neu für einen ist irgendwie? Oder bleibst du knallhart bei, rede drüber?
Naja, ja, das ist die mutige Variante. Ich hätte das nie gekonnt früher. Ich kann das jetzt, ja. Also, und das ist ja auch so eine sehr aufregende Situation. Dann liegt man da und kennt die Person nicht so richtig und geniert sich und ist schüchtern und vielleicht ein bisschen verknallt und also im Idealfall. Also es gibt ein paar Wege, wie man Wohlgefallen ausdrücken kann. Erstens, also beides, wenn du nach nonverbalen Kommunikationswegen fragst, funktioniert das beides so ein bisschen wie in der Hundeerziehung oder auch in der Kindererziehung, durch positive Verstärkung. Das heißt, wenn was Gutes passiert, das loben. Ja, und wenn man sich nicht traut zu sagen, das ist jetzt gut oder wie auch immer, dann kann man da vielleicht schneller atmen oder wohlig brummen, irgendwie so. Und wenn was passiert, also wirklich nur, wenn man sich nicht traut, ne? Also wenn was passiert, was nicht so funktioniert, dann einfach halt nicht mit brummen. Besser wäre, gerade bei Sachen, die nicht so gut sind, zum Beispiel, keine Ahnung, manuelle Befriedigung ist ja am Anfang ein richtiges Übungsfeld, da vielleicht schon was zu sagen, so nicht zu doll oder das ist jetzt nicht so die richtige Stelle. Was natürlich auch geht, ist die Hand des anderen zu nehmen und dahin zu führen, wo man die haben möchte. Und auch wenn das, gerade wenn man neu einsteigt, total absurd erscheint, dass man sich das jemals trauen wird, wenn man das ein, zwei, dreimal gesagt hat, erscheint es einem ganz unkompliziert plötzlich. Also es ist wirklich eine Gewöhnungssache und man wird mit jedem Mal mutiger. Also selbst wenn einer das doof findet, weil man ihn oder sie erschreckt hat, indem man sagt, so fände ich es noch besser, merkt man, dass es führt einen schneller ans Ziel. Also bemüht euch möglichst schnell, diesen Status zu erreichen, wo ihr Sachen sagen könnt. So. Das ist meine Empfehlung.
Wie ist es denn mit Personen? Also natürlich wird häufig gesagt, wenn du dein erstes Mal hast und dann hast du deinen Traumprinzen oder deine Traumprinzessin und das ist Kerzen an und alles wundervoll und eine Person optimalerweise, mit der du eine ganz tiefe Verbindung hast und so. Muss das sein oder kann es auch sein, ich suche mir jetzt jemanden aus, mit dem komme ich gut klar, lass mal machen.
Also es gibt ja sehr, sehr viel Peer-Druck, das erste Mal betreffend. Ihr werdet überrascht, wie viele erwachsene Jungfrauen es gibt. Also erwachsen auch im Sinne von an die 30 oder Ü 30 sogar. Und das finde ich so schade, weil dieses noch nie Sex gehabt haben mit so viel Scham besetzt ist. Aber A, hat jeder seine eigene Zeit, sein Timing, das zu machen. B, muss man auch erstmal jemanden treffen, mit dem man überhaupt Lust darauf hat. C, sind vielleicht ein paar Sachen blöd gelaufen und man traut sich sowieso nicht. Also es ist wirklich egal, wie alt man ist beim ersten Mal. Den Druck darf man sich auf keinen Fall machen und Mitte 20 ist alles fein, wirklich. So, viele warten ja darauf, so die ganz, ganz große Liebe für das erste Mal. Ich spare mich auf für den einen, damit das ein vollumfänglich tolles Erlebnis wird. Kann man machen, muss man aber nicht. Also bei den meisten ersten Malen ist es so, geht so, weil keiner richtig Ahnung hat, wie das jetzt eigentlich funktioniert. Darum ist es möglicherweise vertane Zeit. Ich fände am wichtigsten, dass man Sex mit jemandem hat, dem man vertraut. Und ich finde, dass das durchaus auch jemand sein kann, mit dem man einfach gut befreundet ist. Und wo man sagt, pass auf, ich wüsste gerne, wie das alles funktioniert. Lass uns doch so eine Vögelbrüderschaft oder Schwesternschaft gründen und wir probieren das jetzt mal aus zusammen. Dann kann man nämlich, also ist dieses Ganze, es muss alles stimmen und ich darf nicht grunzen und mein Körper darf keine Geräusche machen, weil das ist ja peinlich. Das ist dann alles weg, sondern sagt, ich habe keine Ahnung und du schon ein bisschen, zeig mir doch mal, wie das geht. Oder wir haben beide keine Ahnung, lass uns doch mal entdecken, was gut ist und was nicht. Und so angstfreies Lernen, mehr ist es ja nicht. ist immer besser, als da so blöde rumzustochern und hinterher zu denken, oh Mann, ey, das war jetzt aber irgendwie schräg. So wollte ich gar nicht, dass ich mich bewege oder irgendwie. Weil es nimmt einem so viel Druck. Ja, also ich fände das gerade für Leute, die so ein bisschen schüchtern sind, fast die bessere Alternative.
Ja, weil der Druck ja auch wegfällt. Also ich kann mich das dann noch daran erinnern, dass halt das erste Mal bei mir, bei Freundinnen, bei Freunden irgendwie so ein großes Thema war. Bei Mädels irgendwie mehr als bei Jungs, habe ich so das Empfinden gehabt. Aber dass man dann schon irgendwie Angst hatte, oder dass ich selber auch Angst hatte, okay, läuft das jetzt alles so? Und am liebsten hätte ich das wunderschön und ein Traum in Pink und so. Am Ende lief es ganz anders und ziemlich unromantisch, aber dann ist passiert und war super und fertig. Und dann diesen Druck rausgenommen zu haben, hat schon stimmt, das hilft auf jeden Fall sehr. Auch wenn man sich nicht so Gedanken macht, wer ist das jetzt? Ist nicht meine große Liebe? Gut, dann halt nicht. So.
Sonst mein Kumpel Tobi und wir können jetzt so richtig, wir können währenddessen darüber reden, weil man da auch durchaus technisch dann rangehen kann und sagen kann, drück doch mal da, mal sehen, wie sich das anfühlt. Oder drück mal hier, weil da muss man ja nicht, das ist ja überhaupt kein, du musst ja nicht sich romantisch fühlen danach, sondern einfach gut, so.
Ja, das stimmt. Das ist doch ein wundervoller Abschluss, beziehungsweise ein wundervolles letztes Thema. Hast du ein Fazit oder irgendwie ein Schlusswort zum Thema Vorlieben, ein tolles Zitat oder irgendwas, was du noch so mit auf den Weg geben willst oder zusammenfassen willst?
Also jeder fühlt sich komisch. Wirklich jeder. Egal, ob man Vorlieben hat, die vielleicht nicht regel- oder nicht konform sind. Jeder von uns fühlt sich komisch. Und zwar den größten Teil des Lebens. Und das bedeutet, dass dieses komische Gefühl die absolute Norm ist. Und das nimmt einem doch ganz schön viel Druck. Also niemand hat das Recht, irgendwen hier zu verurteilen. Ja? Und wenn wir endlich lernen, miteinander vernünftig zu kommunizieren, und vor allem uns gegenseitig zu akzeptieren, dann erreichen wir endlich das, was ja schon so oft festgestellt wurde, einen wirklichen Fortschritt der Menschheit. Und das finde ich ganz wunderbar.
Das ist doch das Wort zum, heute ist Donnerstag, ein wundervolles Schlussplädoyer. Wir sind im virtuellen Fuck You Podcast-Bett. Stehst du auf, gehst du jetzt nochmal und machst ein Nickerchen, startest du in den Tag? Wie sieht es bei dir aus?
Ich gehe jetzt mal mit den Hunden eine Runde und dann gehe ich an die Arbeit.
Sehr gut. Ich gehe jetzt erstmal duschen und frühstücken. So, das ist doch wunderschön. Vielen Dank für deine Zeit, dass du bei uns zu Gast warst. Ich wünsche dir einen wundervollen Spaziergang mit den Hunden und einen schönen Tag. Danke für das tolle Gespräch.
Vielen, vielen Dank an dich und danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, sehr gerne.